Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und in dieser Episode begrüße ich wieder zwei Gäste, und zwar die Anna und den Patrick Hemminger. Was passiert, wenn man das vermeintlich perfekte Leben einfach hinter sich lässt? Das Haus kündigt, Job pausiert, Kinder aus der Schule nimmt und ein Jahr lang durch Europa reist. Auf der Suche nach dem guten Geschmack und vielleicht auch nach etwas mehr. Genau das haben Anna und Patrick gemacht und sind zusammen mit ihren drei Kindern durch Europa gereist. Und in dieser Episode erzählen sie von dieser Reise zwischen Küchen, Kulturen und ganz viel Familienchaos. Also freut euch auf diese Episode und das Gespräch mit den beiden. Travelisto.
Der Reisepodcast für aktive Familien. Mit Jenny
und Andi. Die Sommerferien stehen an und für alle Foto- und Videofans unter euch haben wir einen ganz tollen Tipp. Bei uns ist nämlich vor kurzem die Insta360 Go Ultra eingezogen und sie kommt auf jeden Fall mit auf unsere Reise, denn das wird ein echtes Highlight. Unsere Reise geht nämlich nach Ecuador, in die Anden, ins Amazonasgebiet und auf die Galapagos-Inseln. Dort gibt es ganz viele unterschiedliche Bedingungen und dafür ist die Kamera genau perfekt. Denn die Insta Go Ultra ist eine Action-Kamera, aber auch eine Lifestyle-Kamera. Als ultraleichte Minikamera und Kompaktkamera ist sie perfekt für Reisen, Städtetrips, Kurztrips und den Urlaub mit Kindern. Gerade mit Kindern unterwegs sind die besten Momente ja oft spontan und dafür ist die Kamera ideal. Nur 53 Gramm leicht, per Magnet schnell befestigt und komplett hands-free nutzbar. Und mit dem Action-Pod wird sie bei Bedarf zur klassischen Action-Cam mit Display und zusätzlichem Akku. Besonders praktisch finden wir die starke Stabilisierung, die einfache Bedienung und die Möglichkeit, Videos hinterher direkt in der App zu bearbeiten. Und wer gerne Content erstellt, bekommt hier außerdem eine Kamera, die ideal fürs Vlogging ist. Und dank der Wasserfestigkeit macht sie auch am Strand, im Pool, beim Schnorcheln oder Tauchen oder bei anderen Abenteuern richtig problemlos mit. Auch den Kindern kann man die Kamera bedenkenlos in die Hand geben, denn sie ist ja robust, leicht und sehr einfach zu bedienen. Von uns bekommt die Kamera auf jeden Fall einen Daumen hoch. Mehr Infos zur Kamera findet ihr auf der Webseite www.insta360.com.
Hallo Anna, hallo Patrick. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und uns in unserem Podcast besucht und über eure Reise berichtet, die euch ein Jahr lang durch Europa geführt hat. Und ja, wir sind ganz gespannt, mehr davon zu erfahren, was euch angetrieben hat, was ihr unterwegs erlebt habt und was das Ganze mit den Küchen zu tun hat. Ich bin wirklich neugierig. Hallo erstmal und ja, stellt euch doch gerne mal vor, wer ihr seid.
Ja, hallo Andi, schön, dass wir zu Gast sein dürfen bei euch im Podcast. Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Wir sind beides Journalisten. Ich arbeite beim Radio, mache da viele Reportagen, habe aber auch eigene Podcasts. Also wir machen einen eigenen Podcast, Travel and Taste. Ich habe noch andere Podcasts, die ich betreue. Und wir sind eigentlich immer schon super gerne gereist, unser ganzes Leben lang.
Und haben schon immer super gerne gegessen. Und dann dachten wir, wir verbinden das Ganze einfach mal.
Ja, das klingt ja nach einer Notwendigkeit, der Kombination von zwei Notwendigkeiten, Reisen und Essen. Also kenne ich, muss beides sein in meinem Alltag. So, und dann habt ihr das verbunden. Und ja, erzählt mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu sagen, so, wir machen jetzt nicht nur einfach in den Ferien eine Reise, sondern wir ziehen richtig los und, kleines Detail am Rand, ihr habt ja auch noch ein paar Kinder, ne? Das Ganze genau, ist ja nochmal so die Würze bei der Reise.
Die Würze, genau, wir haben drei Kinder und das Ganze hat sich so ein bisschen entwickelt auch über die Jahre. Wir sind vor den Kindern immer schon super gerne gereist. Ich war viel in Südamerika, Patrick war viel im Orient unterwegs, ja, haben auch die Welt gesehen und dann kamen die drei Kinder. Und dann wurde der Radius wieder etwas kleiner. Dann
war die am Anfang sehr, sehr ungern Auto gefahren sind.
Ja, ja.
Und dazu kommt, dass wir auch immer schon gerne gegessen haben. Wir haben auch schon mal ein Projekt gehabt mit den drei Kindern. Da haben wir uns ein Jahr lang nur regional und saisonal ernährt. Bock auf regional heißt das Buch, das wir dazu geschrieben haben. Und dann gab es so eine Erfahrung, ein Erlebnis in Frankreich, bei dem wir dachten, jetzt drehen wir das vielleicht einfach nochmal weiter.
Also das heißt, wir waren so eine schöne Situation. Wir saßen in der Bretagne in so einem schönen Restaurant, haben dann, es waren ja Ferien, haben uns ein Fläschchen Wein geteilt. Das war Mittag, der schöne Mittagswein und haben dann einfach so philosophiert. Also Monsieur kocht, Monsieur bediente, Madame kochte. wir kriegten Austern und tollen Fisch und die Kinder haben auf einmal alles gegessen. So, und wir saßen so, krass, zu Hause hier, Kantine und so, die essen gar nichts, probieren nichts. Und da waren sie so abenteuerlustig und wir dachten, wow, wieso reisen wir nicht mal ein Jahr lang und gucken, was es so in Europas Küchen so gibt und bringen unseren Kindern auch nochmal die Länder über Küchen bei.
Ja, wir hatten die Theorie, bevor wir losgefahren sind, dass die Kinder in den Küchen und Kochtöpfen viel mehr über Europa und das Leben lernen, als sie aus Schulbüchern tun würden.
Ja, ich habe jetzt auch jetzt direkt wieder Appetit bekommen, weil ich erinnere mich an unsere Bretagne-Reise, wo wir dann irgendwo in Concale am Hafen saßen. Da kannst du dann irgendwo überall Austern holen, ne, so einen Teller voll. Und dann gibt's so ein Gläschen Weißwein. Haben die Kinder jetzt nicht getrunken, aber wir. Und dann haben die auch mal die Austern geschlürft. Und ich glaube, hätten wir die hier irgendwo mal in Köln denen serviert, dann hätten sie wahrscheinlich den Mund verzogen. So, aber das passt halt. Manchmal passt es auch einfach, ne? So das Essen und dann ist der Moment.
Austern ist da ein Alltagsprodukt.
Ja,
das
ja,
ist
ja.
Ein Luxusprodukt, was es mal an Weihnachten gibt, 3 Euro das Stück. Da oben bestellst du dir 12 Austern für ein paar Euro, Glas Weißwein dazu, kostet auch so gut wie nichts. Das ist da einfach Lebensart, das gehört dazu.
Genau, und dann kommt bei uns immer der Spruch, ach, man braucht ja nicht so viel. Dann habt ihr euch überlegt, so, das ist jetzt so der rote Faden, wir ziehen jetzt ein Jahr lang los. Was haben denn die Kinder gesagt? Haben gesagt, oh, super, ein Jahr lang essen.
Also als erstes haben sie gesagt, oh super, ein Jahr lang keine Schule.
Ja, okay.
Aber natürlich nicht.
Also wie alt sind denn eure Kinder oder waren die zu dem Zeitpunkt?
Waren, als wir losgefahren sind, 5, 9 und 11.
Okay, also voll im Schulalter.
Voll im Schulalter und sie sind so semi gerne. Also vor allem die Große ist nicht so gerne in die Schule gegangen, aufs bayerische Gymnasium. Da war echt viel Druck und so weiter. Mhm. Und
viel
dann
auswendig lernen.
Viel auswendig lernen, viele Proben. Und hat sie gesagt, ja cool, ein Jahr lang da nicht hin, mache ich gerne mit. Und die anderen fanden auch, also der Kleine hatte noch gar nicht so, doch, der fand das auch gut, der konnte das aber nicht so überreißen.
Ja, als wir den Entschluss gefasst haben, war er ja noch 4, da hat er noch nicht so richtig gespannt, was da auf ihn zukommt.
Ja, und jetzt mal so rein organisatorisch, was sagt denn die Schule, wenn man sagt, wir sind jetzt mal weg oder dann muss ja erstmal so einen Urlaub beantragen oder wie läuft das ab?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist ja, in Deutschland herrscht ja die Schulpflicht und das ist nicht ganz so leicht, die Kinder da mal ein Jahr rauszukriegen. Also jedes Bundesland hat ein eigenes Schulgesetz. Da muss man reingucken und gucken, ob man irgendeine Ausnahmeregel findet. Die haben wir dann Gott sei Dank gefunden.
Genau, weil wir sind, oder die Kinder waren nach wie vor in Bayern gemeldet. Aber wenn man länger als circa 6 Wochen sich außerhalb von Bayern aufhält, erlischt die bayerische Schulpflicht. Das ist ein ganz kleiner Passus in irgendeinem Unterparagrafen versteckt. Nur davon haben auch die Rektoren in Bayern, die Schulleiter, in den seltensten Fällen etwas gehört. Und das hat uns einiges an Überzeugungsarbeit gekostet. Und wenn die Schulleiter sich quergestellt hätten, dann wäre das auch schwer geworden. Aber
ja, vor allem das Gymnasium fand das erstmal richtig doof. Was? Wie? Ist noch nie da gewesen. Aber die Grundschule fand es super. Also die Direktoren waren mitgereist. Das war ganz nett.
Gab es denn so unterwegs so ein Pflichtprogramm, dass die Kinder irgendwie noch irgendwie so ein Lernprogramm mitbekommen haben? Oder ging es dann nach einem Jahr wieder eine Stufe runter? Oder wie ist das dann so gelaufen?
Nee, wir haben schon Homeschooling gemacht. Mhm. Wir haben uns die Bücher mitgenommen, die wichtigsten. Also wir haben nur die Hauptfächer unterrichtet und haben uns das dann aufgeteilt. Wir haben gesagt, vormittags so ein paar Stunden machen wir einfach Schule. Wenn wir jetzt nicht gerade unterwegs sind ins nächste Land.
Ja.
Und wir haben gesagt, sie lernen ja ganz viel dadurch, dass sie reisen. Also so die Nebenfächer, Geschichte, Musik, Religion. Das kann man ja alles auch abbilden auf so einer Reise.
Wir sind dann ja erstmal nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Wenn wir zurückgegangen wären, haben die Schulen gesagt, würden die Kinder auf Probe versetzt werden. Und dann hat man bis Weihnachten geschaut, passt das oder passt das nicht.
Okay, alles klar. Ja, spannendes Thema, ein eigenes Thema für sich. Ne? Also ich finde es immer interessant, dass es geht. Vielleicht müssen wir dann auch nach Bayern ziehen, um dann 6 Wochen aus Bayern wegzugehen, um dann diesen Passus dann herauszufinden. Also ich guck mal im NRW-Schulgesetz, wobei bei uns ist schon fast zu spät. Der Junge, der macht ja jetzt bald Abi, dann ist es eh durch. Ne? Aber vielleicht gibt es ja auch so ein paar kleine...
Gibt es auf jeden Fall. Wir haben ja auch bei anderen Familien recherchiert. Ich glaube, ich hatte auch mal eine Familie aus Köln gefunden. Da gibt's auch, irgendwo gibt es da auch eine Ausnahmeregel. Muss man einfach finden. Ja, und ein bisschen hartnäckig auch sein. Und sehr viel reden.
Ja, wir haben es jetzt irgendwie hingekriegt. Wir sind ja auch selbstständig und müssen ja irgendwie auch gucken, dass das irgendwie alles im Einklang irgendwie funktioniert. Und wir haben jetzt für uns das Modell gefunden, dass es halt passt. Aber natürlich sind dann halt die Ferien und die nehmen wir uns dann auch so gut es geht, komplett dann auch immer die Zeit, immerhin im Vergleich zu anderen, die dann wirklich nur an bestimmte, auch jetzt beruflich Ferienzeiten gebunden sind. Man hat ja nicht dann automatisch 6,5 Wochen Sommerferien als normaler Angestellter oder so. Dass man aber dann irgendwie ein Modell findet, das Maximale da rausholt aus der Ferienzeit und den Möglichkeiten. Und das hat dann auch ganz okay geklappt. Und ich merke auch, dass es den Kindern immer so ein bisschen, also vorher immer so ein bisschen die Motivation gibt, ach komm, bald ist es soweit, wir haben noch ein Highlight vor uns und hinterher kommt man doch mit vielen neuen Eindrücken und gestärkt wieder zurück und dann ist es auch gar nicht so schlimm. Die erste Zeit, das verfliegt dann nach 2 Tagen meistens.
Ja.
So, ihr seid dann losgereist, dann erzählt mal, wo ging es denn zunächst hin oder habt ihr euch vorher so einen Plan gemacht, dass ihr gedacht habt, hier, da wollen wir hin?
Wir haben die Europakarte vor uns und haben wir so ein paar Nadeln eingesteckt sozusagen. Mhm. Es war eigentlich klar, dass wir in den Niederlanden starten, weil Annas Eltern dort goldene Hochzeit gefeiert haben. Dann wollten wir dem guten Wetter ein bisschen hinterherreisen. Und dann hat Jakob den Wunsch geäußert, er möchte auf die Akropolis. Und die Mädchen als alte Astrid Lindgren-Leserinnen wollten Midsommar gerne in Schweden sein.
Ja, das passt ja alles.
Und damit war die grobe Route eigentlich schon gesetzt.
Genau, über die Niederlande, Frankreich, Champagne, prickelnd starten. Runter dann Burgund, über Italien, Portugal, dann rüber nach Italien, Sizilien, Griechenland, wieder hoch Albanien, Österreich, Polen, Schweden, Norwegen. Genau, also so ein richtiger
runter. Und seid ihr dann mit dem Auto gefahren oder wie seid ihr gereist?
Mhm. Wir haben so einen kleinen Bus, aber nicht zum Übernachten, einfach so ja. Einen Van. Und wir haben uns bewusst gesagt, wir holen jetzt keinen Camper oder sowas. Mhm. Erstens ist das sauteuer. Und zweitens haben wir gesagt, wir wollen ja in die Städte rein. Wir wollen ja nicht auf dem Campingplatz sein. Wir wollen ja da rein, wo wirklich gute Küche ist. Wollen sehen, auf die Märkte wollen wir gehen. Wollen sehen, was die Leute essen. Und das kriegt man ja eher mit, wenn man einfach mittendrin ist.
Eben auf dem Campingplatz lernt man andere Camper kennen. Und darauf hatten wir, weil wir eben dieses Projekt hatten, keine Lust.
Wobei es natürlich auch immer wieder Stellplätze gibt in Städten, die aber wenig attraktiv sind, muss ich dazu anmerken. Also von daher ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und ich glaube auch die, also wenn ihr seid ja essen gegangen oder habt ihr Essen gekauft und dann regionale Produkte selber gekocht? Weil das wäre natürlich im Camper auch ein wenig limitiert.
Alles. Wir haben probiert, wir haben nachgekocht, wir haben Köche besucht, haben da auch mitgekocht teilweise.
Also der erste Besuch für in einem neuen Land führte uns eigentlich immer mal ganz banal in den Supermarkt, weil da die Menschen natürlich einkaufen und dann zu gucken, was gibt es denn da? Und da haben wir die ganz interessante Beobachtung gemacht, dass eigentlich jedes Land so ein paar landestypische Regalmeter hat. In Frankreich ist es, also zum Beispiel die Auswahl der Produkte ist riesig, das Gemüse ist sensationell. Wir haben auch Supermärkte gefunden mit lebenden Hummern, riesige Weinabteilung. In Italien, oh, wen wundert's, jede Menge Pasta im Regal.
In Spanien die Schinkenbeine überall, der Manchego. In
Griechenland den frischen Feta.
Genau, Portugal war so eine Wundertüte. Toll war, da konnte man herrlich Kaffee trinken in jedem Supermarkt. 50 Cent ein Espresso, der besser war als Italien teilweise.
Mhm. Cool. In Polen die frischen fermentierten Produkte. Mhm. In dem Kühlregal gab es dann oft so Holzbottiche, da konnte man sich dann das frische Sauerkraut oder die frischen sauren Gurken so rausschaufeln. Das war sehr interessant. Und dann war der nächste Schritt natürlich, auf die Märkte zu gehen, um zu gucken, was wird da angebaut, was kaufen die Leute auf den Märkten ein. Das ist natürlich je nach Jahreszeit mal auch ein bisschen eingeschränkt. Aber das war so der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war natürlich auch einfach essen gehen. Und da haben wir uns natürlich vorher genau überlegt, in was für Restaurants gehen wir, um da einen möglichst authentischen Einblick zu kriegen.
Naja, vorher genau überlegt. Wir haben auch teilweise die Leute vor Ort gefragt und haben halt super Geheimtipps auch gefunden. Mhm. Durch Reden einfach. Das haben wir auch spontan entschieden dann unterwegs. Genau.
Ja, ich gehe gerade auch so mit Gedanken, gehe ich jetzt so mit und war jetzt gerade in verschiedenen Supermärkten und weiß halt auch, dass es ja auch dann immer unheimlich viel Spaß macht, im Ausland Supermärkte zu besuchen. In der Regel, wir haben auch schon mal Supermärkte oder Länder entdeckt, wo es dann sehr überraschenderweise doch sehr limitiert und eingeschränkt war, wo man dachte, okay, es ist doch eigentlich so ein üppiges Land, das müsste doch ganz viele Sachen haben, dann war es dann eher wenig, aber also Frankreich, Italien, Spanien, ja, Portugal hätte ich jetzt auch gedacht, wäre mir jetzt spontan gar nicht so viel eingefallen, wobei ich auch immer sehr gut in Portugal gegessen habe. Polen ist auch total interessant. Da war ich mal auf einer Produktion und da mussten wir in einem Restaurant die ganze Karte hoch und runter essen. Und das war ist halt auch ne, sehr fleischlastig und oder so Suppe im Brot, also auch alles sehr, sehr mächtig. Und wir waren hinterher doch relativ fertig, da erinnere ich mich noch dran. Aber es war trotzdem irgendwie super urig und total, ne, also halt so, so wie man sich das halt in Polen vorstellt. Ne?
Ja, ja, cool. Total.
Habt ihr dann euch eine Ferienwohnung geholt oder wie habt ihr dann gelebt und wie habt ihr das organisiert? Also habt ihr das dann wirklich schon alles im Voraus geplant oder habt ihr so gesagt, Step für Step organisiert?
Teilweise hatten wir vorher schon alle möglichen Bekannten und Freunde gefragt. Habt ihr nicht irgendwo, kennt ihr jemanden, habt ihr eine Wohnung? Es gibt erstaunlich viele Leute im Bekanntenkreis, die dann irgendwo doch eine Immobilie noch haben, die man dann auch über den Winter günstig mieten kann. Oder dann haben wir mal Work and Travel auch gemacht, haben auf dem Bauernhof mitgeholfen. Die Kinder haben morgens die Schafe rausgetrieben und die Köttel weggeputzt und die Hühner versorgt. Wir haben den Boden verlegt, ein neues Dach gemacht.
Oh, solche Sachen haben wir gemacht. Das könnt ihr.
Ja, auch mal eine Kommune.
Konnten wir nicht.
Aber jetzt können das.
Hatten wir auch hier und da Kooperationen. Zum Beispiel in Frankreich waren wir 11 Tage auf dem Hausboot unterwegs. Da haben wir den Anbieter unterstützt, weil sie die Idee cool fanden.
Wo wart ihr da unterwegs?
Auf der im Burgund, erst auf dem Kanal du Centre, dann sind wir auf die Saône abgebogen und dann auf das kleine Flüsschen Sey, das uns bis nach Luhon gebracht hat, in die Heimat des Bresshuhns.
Ja, war super.
Okay, wow, ja, cool. Wir waren auch mal auf dem Kanal du Midi unterwegs, da habe ich hinterher Ärger bekommen, als ich in einer Podcast-Episode erzählt habe, dass die anderen Menschen, die auch mit so einem Haus unterwegs waren, gerne dem Wein gefrönt haben, weil es doch sehr eine sehr gemütliche Art und Weise des Reises, es geht ja sehr langsam zu und die haben halt immer, also wir haben häufig andere Boote gesehen, wo die Leute oben fröhlich gefeiert haben und Wein getrunken haben und das wurde mir hinterher dann so ausgelegt, dass ich behauptete, dass alle Senioren in Frankreich die ganze Zeit besoffen auf Hausbooten durch die Gegend fahren. Das ist natürlich nicht der Fall, aber es war einfach, kennt ihr ja selbst, wenn man durch Frankreich zieht, so durch die Landschaft dann und so ein Gläschen Wein hat und einfach die gute Stimmung genießt und dann auch an dem Kanal immer wieder anhält, was zu essen holt. Da gibt's ja dann auch ne, so Bauernhöfe und so haben wir gesehen, wo man immer was geholt hat, so Käse und ich weiß nicht was, das war immer total urig. Also von daher, das ist natürlich auch nicht schlecht, da so eine etwas größere Tour zu machen. Wir waren eine knappe Woche unterwegs und haben es aber auch sehr genossen, ja.
Ja, wir fanden es auch toll. Es war auch so ein bisschen die Entdeckung der Langsamkeit, ne? Dass man einfach nicht, da musste erstmal auch so richtig sein Tempo runterdrosseln, weil man kommt nicht schnell voran. Da hangelt man sich so von Schleuse zu Schleuse und man muss auch so ein bisschen gucken, was auch für Restaurants oder Sachen am Rand auch liegen. Manchmal ist da auch nicht so viel und wenn der Bäcker zu hat, dann hat er halt zu. Ne?
Ja, wir wollten in den 11 Tagen ganz bewusst schauen. Also sonst, wenn wir wissen, da ist ein cooles Restaurant oder ein spannender Markt, setzen wir uns auch mal eine Stunde ins Auto, um dahin zu fahren. Mhm. Und dann waren wir eben 11 Tage auf das zurückgeworfen, was in Laufweite vom Boot war. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Und wenn man gezwungen ist, genau hinzugucken, entdeckt man doch Juwelen, an denen man sonst vielleicht achtlos vorbeigestolpert wäre.
Ja, da erinnere ich mich auch dran, weil das Gute war, also da ist ja jetzt nicht unbedingt direkt der große Supermarkt neben dem Kanal, sondern sind ja eher so, wenn dann ein Dorf oder mal so eine Schleuse, die so ein kleines Café hat, oder aber dann der nächste Laden ist dann im nächsten Dorf, da musst du aber erstmal hinlaufen, dann nimmst du das Ganze anders wahr und du planst auch anders. Natürlich haben wir ja vorher auch ein bisschen was eingekauft, aber du musst es dann schon irgendwie gucken, gibt's irgendwie da, wie gesagt, den Bauernhof, der den Käse verkauft, und dann hast du dann wirklich das nochmal so, finde ich, so ein bisschen intensiver total so wahrgenommen, ja, ne?
Super schön.
Und wenn man den Käse über 3 Kilometer im Rucksack zum Boot trägt, dann genießt man mal auf ganz andere Weise.
Hat ja einen ganz eigenen Wert, genau. Ja, ja, genau. Wir waren aber dann ganz froh, als wir irgendwann in Carcassonne ankamen. Da gab es dann ein wenig mehr Möglichkeiten und auch mal essen zu gehen oder sowas. War auf jeden Fall cool. Ja, super, das klingt gut. Und die Kinder haben alles mitgemacht. Also die haben auch, also da habt ihr ja eben schon gesagt, die waren da auch offen und haben sich auch auf die ganzen kulinarischen Abenteuer eingelassen.
Ja, meistens. Es fing nur so etwas interessanter an. Wir hatten uns so ein ganz tolles Restaurant ausgesucht in Frankreich. Das hatten wir gefunden, urig, toll. Wir kamen dort an nach 3 Stunden Autofahrt. Wir hätten natürlich mit denen nochmal rausgehen sollen, dass sie springen. Haben wir aber nicht. Das Ding war voll besetzt. Und unsere Tochter streikte dann einfach. Die sagte, ich will hier Pizza. Gab es natürlich keine Pizza. Ja. Es gab erstmal so einen riesen Familienkrach. Und alle Franzosen neben uns guckten so, oh ja, was machen die denn da so? Ne?
Das und war wir so dachten, okay, unser Motto ist Travel and Taste. Und wir sitzen zusammen im Restaurant und alle blaffen sich nur an. Was haben wir uns da nur eingebrockt?
Und Frankreich ist nicht so ganz leicht mit Essen gehen für Kinder, weil oft ist ja dieses Menü und für die Kinder gibt es dann auch oft ähnliches Steak haché, irgendwie so eine Schuhsohle haben unsere Kinder das dann immer genannt. Im Burger waren dann immer so ganz viel Zeugs noch drin, ne? Gedöns, wie unsere Tochter sagte. Also da war am Anfang schon so ein bisschen heikel, ne? Das Erste. Aber dann ging's. Also dann haben wir auch schöne Sachen gefunden. Und Italien, Griechenland, das ging sowieso alles. Weil wir haben festgestellt, die lieben auch diese gemeinsame Esskultur, so Tapas in Spanien. Da steht immer irgendwas drauf, was den Kindern schmeckt. Oder Griechenland. Da gab's immer was, was denen geschmeckt hat. Das fanden sie super.
Ja
genau, weil das ist ja dann schon, das, ihr habt es ja auch so ein bisschen beschrieben, es ist ja dann schon der Zugang zu der Kultur, also einmal, was die Leute essen, aber auch wie die so das Ganze zelebrieren, das gibt's ja auch große Unterschiede, ne? Also man kann ja wirklich beim Fastfood anfangen und dann gibt's dann irgendwann ein Essen bei manchen, das sich dann über den ganzen Tag hinzieht, ne? Also wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, also das Schockierendste sozusagen am Anfang waren die Essenszeiten in Spanien.
Ja, genau.
Als wir kamen aus Frankreich dann nach Spanien und waren am Anfang, haben wir uns um die Produktion von Olivenöl bemüht und haben uns das angeschaut. Und waren da, weil nichts anderes mehr frei war, dann doch mal auf dem Campingplatz gelandet, in so einem riesigen Zelt. Und da gab es eine kleine Bar an dem Campingplatz, das war alles total nett. Wir haben um 7 da ein Bier getrunken und fragten, ja, können wir denn hier auch was essen? Und meinte der, ja klar, ich habe so hausgemacht mit Fleisch irgendwas und Käse und alles Mögliche. So, ja, das hätten wir gern. Da guckt er uns mit großen Augen und sagt, aber doch nicht jetzt. Um 9. Und wir waren noch so die Essenszeiten aus dem Rest von Europa gewohnt und die Kinder guckten uns an, so, was machen wir denn jetzt 2 Stunden lang?
Und dann gab es ein einziges Restaurant in der Gegend, da sind wir dann hin, um 8 haben wir uns hingetraut und das war einfach noch gähnend leer und der Koch sagt, also der Besitzer sagte, ja, ihr könnt euch schon mal hinsetzen, aber jetzt ist erstmal drin das Personal, also müssen wir noch ein bisschen warten. Und so um 9:30 haben wir dann langsam die Speisekarte gekriegt, ab 10 das Essen und dann füllte sich das Ding auch. Also bis 12 war da Leben in der Bude, länger noch. Also
ja.
Das ganze Dorf kam dahin, Essen war super, aber darauf mussten wir uns so ein bisschen einstellen darauf, genau.
Ja, wir haben mal vor vielen, vielen Jahren vor den Kindern in Spanien gelebt und das ist tatsächlich dann so ein Rhythmus, an den man sich gewöhnen muss. Und ich erinnere mich noch dran, wir haben damals, also wurde das Mittagessen auf der Arbeit auch zelebriert. Also das heißt, man ist immer rausgegangen und dann gab es so ein Menü del Dia. Das gibt's ja hier gar nicht. Also man geht ja jetzt nicht, wenn man arbeitet in Deutschland, also ich kenne es jetzt nicht so, jeden Tag ins Restaurant. Und das war halt so üblich, weil es halt auch irgendwie so immer so ein Paket gab. Und da gab es dann nicht wenige, die dann auch zum Mittag dann eben die Flasche Wein getrunken haben oder Tinto de Verano im Sommer. Und die dann aber erstmal, wenn sie dann nach der Pause am Büroplatz besucht hast, erstmal so ein Nickerchen gehalten haben, weil das muss ja auch erstmal verarbeitet werden. Und dann ging es halt dann ab 10 erst los mit dem Abendessen. Und das ist dann, wenn du dann morgens wieder früh aufstehen musst, dann denkst du ja, jo, also wenn du abends essen gehen willst, wie gesagt, das dauert. Und dann ist aber auch immer Stimmung. Also das fand ich auch immer sehr positiv so, ne?
Ja, toll. Auch der erste Besuch in so einer Bar in Spanien. Wir wollten Frühstück haben, aber das ganze Ding war voll besetzt und wir konnten uns nur schreiend verständigen. Also die Kinder guckten da mit großen Augen. Und
die Mama auf einmal anfing zu brüllen.
Ja, sie spricht da auch Spanisch. Ich habe auch mal in Spanien gelebt und dann habe ich immer auch geschrien und dann kam das Essen dann auch.
Ja.
Ach, die Kinder mochten das sehr.
Ja.
Auch Griechenland mochten sie auch sehr. Also da ist es auch echt üblich, dass man essen geht, immer essen geht, weil Essen eben sehr, sehr günstig ist. Also viel günstiger als im Supermarkt einkaufen zum Beispiel ist. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt.
Das ist ja eigentlich auch schön, weil essen gehen, also ich bin jetzt nicht so der Superkoch oder insgesamt sind wir so eher die pragmatischen Köche. Und weil es auch im Alltag einfach, da haben wir selten die Zeit, uns jetzt irgendwie eine Stunde oder noch länger irgendwie in die Küche zu stellen. Zu ganz besonderen Anlässen nehme ich die mir, aber sonst hat das nicht so den hohen Stellenwert. Aber deswegen ist Essen gehen so schön. Du, das machst du ja auch jetzt nicht ständig. Und das ist halt eben auf Reisen so. Da bist du ja manchmal, je nachdem wie du reist, mehr oder weniger gezwungen, beziehungsweise bist ja auch neugierig und hast dann auch einfach diese Möglichkeiten. Und das ist halt so schön, das halt zu erleben und dann auch eben unter Menschen zu kommen, ne?
Total. Wir lieben das. Auch alle gemeinsam am Tisch zu sitzen. Das schafft auch so eine Verbindung. Es geht ja noch viel tiefer, auch dieses gemeinsame Essen. Und also in Griechenland waren wir auch so überrascht, diese Gastfreundschaft. Griechenland und Albanien, das war so krass. Mhm. Und da waren wir zum Beispiel einmal in so einem Ruinendorf, da stand nicht mehr so viel. weil das Dorf verlassen war, da standen nur 3 Häuser und an einem Samstag zog da so ein köstlicher Duft drüber und dort grillte dann jemand und wir wurden sofort eingeladen, kam. Die sprachen aber gar kein, die sprachen kaum Englisch.
Wo war es, in Griechenland oder in Albanien?
Griechenland. Ja. Und wurden dann eingeladen, mit wildfremden Leuten zu essen, zu trinken. Es war großartig. Aber weil, Albanien ganz genauso.
Ja, weil in Griechenland die Gastfreundschaft schon seit vielen tausend Jahren heilig ist, weil man konnte sich ja früher nie sicher sein, dass das auf einmal Zeus in Menschengestalt ist, der vor der Tür steht. Mhm. Und deswegen wird jeder Fremde, der um Essen und was zu trinken bittet, immer freundlich hereingebeten. Man weiß ja nie. Ja.
Ist das heute auch noch so?
Ja.
Ja.
Also haben wir erlebt.
Und das ist natürlich jetzt so ein Travel-Hack, ne, dass du immer irgendwo klopfst und so tust, du könntest ja Zeus sein, damit du irgendwo dich durchfuttern kannst. Also.
Ja, und wir haben einfach auch festgestellt, dass das Essen ein totaler Türöffner zu den Kulturen ist, weil wenn du es zu Ende denkst, ist die Frage, was isst du, eigentlich die Frage, wer bist du? Was ist deine Geschichte? Was ist die Geschichte deines Landes? Und darüber sind wir den Menschen und den Ländern viel näher gekommen, als wir es mit einem schnöden Reiseführer getan hätten.
Aber habt ihr dann auch wirklich, also dadurch auch Menschen kennengelernt oder seid nochmal in den Austausch gekommen? Wie ist das so gelaufen?
Zum Beispiel Griechenland. Inzwischen ein lieber Freund von uns, Anestis, der dort sehr viel im Weinbereich unterwegs ist, den haben wir um 5 Ecken herum kennengelernt, haben ihm erzählt, was wir machen. Und dann schickt er uns eine E-Mail. Sagt so, also, ihr seid in Thessaloniki, morgens frühstücken geht ihr da, Mittagessen geht ihr dort, dann macht ihr noch einen Abstecher über diesen und jenen Markt, dann habt ihr eine kleine Pause und abends treffen wir uns zum Abendessen, am nächsten Tag besuchen wir zusammen 3 Betriebe und 5 Weingüter.
Ja, genau. Und das war einfach toll, dass wir da so Leute auch kennengelernt haben und die Leute haben auch so, die haben auch so gerne über ihr Essen auch geredet, zum Beispiel. In Albanien zum Beispiel. Ich habe noch nie so herzliche Menschen getroffen wie in Albanien. Da waren wir an einem Ort im Rizi Isanave. Da macht ein Koch, will wieder zurück zu den Wurzeln des Landes. Also und hat da einen Bauernhof aufgebaut, wo wirklich das ganze Land hinpilgert, um mal wieder diese ganz alten albanischen Gerichte zu essen.
Ja, weil er sagt,
der hatte sich wirklich, als er das angefangen hat, Großmütter angestellt, die alten Rezepte noch kannten, weil er sie selber auch nicht mehr kannte. Ne? Weil da ja so eine lange, so eine sozialistische Diktatur auch war.
Ja, er hat so schön gesagt, das kulinarische Gedächtnis unseres Landes.
Ja.
Ja.
Und das uns dann zu erzählen, das fanden die Leute natürlich auch super, dass wir das dann auch wieder weitertragen und noch weiter auch erzählen in unseren Blogs und Podcasts.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, das ist ja echt ganz cool. Stell es mir auch wieder vor, also auch Albanien oder so, das sind ja gerade so Länder, ist erstmal total spannend zu entdecken und ich fand auch da waren die Menschen unheimlich herzlich und wir haben auch immer sehr gut und interessant gegessen. Es ist ja auch so eine Mischung so zwischen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ne? Also war ja schon so ein bisschen teilweise so ein bisschen so in Richtung Türkei ging es dann manchmal so, was das Essen anging und dann aber auch sehr viel Gemüse und Obst, was ja ein Obstparadies. Ich erinnere mich nur immer an die Wassermelonen da und ja, das war sehr schön. Wie ist es denn so gelaufen, wenn man jetzt so als Familie, als Einheit mit 5 Personen so ein Jahr lang immer zusammen, ich sag mal, hängt, reist? Ich habe ja schon mitbekommen, ihr habt natürlich dann auch immer wieder Kontakt zu anderen Menschen gehabt, aber wie haben das so die Kinder wahrgenommen? Hat ihnen das gereicht, genügt oder sind die mal hibbelig geworden? Wie sind da eure Eindrücke und Erfahrungen?
Also die sind sehr, sehr stark zusammengewachsen, die 3, weil sie sehr auf sich hatten und viel miteinander gespielt haben und so. Natürlich, auf so engen Raum kracht es. Also wir haben wirklich gemerkt, wir müssen Konflikte wir müssen die einfach direkt lösen, weil es bringt nichts, wenn einer stundenlang beleidigt ist. Und da haben wir sehr viel über Konfliktmanagement gelernt.
Ja, und wir haben auch gelernt, wenn die Unterkünfte zu eng sind, gerade auf diesem Campingplatz in Spanien, was ich erzählt habe, dieses große Zelt, oder wir waren auch in Spanien mal in so einem Pilgerhostel untergebracht, wenn keiner eine Tür hat, die er mal hinter sich zumachen kann, dann ist es schwierig.
Dann streitet man sich auch leichter.
Es hat auch, dann knallt es auch. Das ist vollkommen klar.
Und zum Schluss war auch so, also wir haben schon gemerkt, dieses ständige Wegfahren wieder, wir hatten 60 Unterkünfte in dem ganzen Jahr, das war schon sehr, sehr viel.
Ja.
Und wurde es immer länger, dass wir an einem Ort blieben. Also in Schweden waren wir zum Beispiel mal 4 Wochen in so einem kleinen Haus, das wir gemietet haben. Das fanden die Kinder herrlich. Da gab es ein Lego-Zimmer, wo sie alles benutzen durften. Das fand sie dann doch sehr schön, einfach an einem Ort auch wieder zu bleiben und nicht aus- und einzupacken.
Ja.
Ja.
Jetzt wart ihr in ganz vielen Ländern unterwegs. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Was waren denn so eure Reise-Highlights? Gibt's da irgendwie was, so, wo ihr nochmal, wie gesagt, so, das war irgendwie besonders erwähnenswert, lustig, interessant, spannend? Und wo hat's euch denn so am besten gefallen? Wo habt ihr euch am wohlsten gefühlt?
Das ist eine spannende Frage. Darüber haben wir heute Morgen uns auch nochmal unterhalten und gesagt, die kann man eigentlich gar nicht richtig beantworten. Weil natürlich gibt es Länder und Situationen, die besonders schön sind. Und dann gibt es Länder und Situationen, die schubsen dich aus der Komfortzone. Albanien ist zum Beispiel so ein Land. Polen war so ein Land, was wir auch davor überhaupt nicht kannten. Und das ist dann wirklich Reisen. Das ist mitunter auch anstrengend. Mhm. Und gerade deswegen dann aber auch wieder sehr schön und interessant. In Ländern, wo man die Sprachen kann und in denen man sich auch auskennt, wie Frankreich, Spanien, da bewegst du dich innerhalb der Komfortzone, das ist ein kuschelig, weiches, warmes Kissen, das ist schön und gemütlich. Und das andere ist einfach was völlig anderes. Das will ich gar nicht so gegeneinander aufrechnen.
Aber es gibt natürlich auch absolute Highlights, wenn wir so ein paar Highlights nennen. Also für uns, wir waren ja fast 2 Monate in Griechenland, weil wir es einfach wunderbar fanden, von den Menschen, von der Kultur, von allem, vom Essen gehen. Wir haben auch richtig Freunde da gefunden. Wir hatten dann sofort ein Lieblingscafé, wo wir auch mal arbeiten, mussten ja auch von unterwegs arbeiten. Dann hat einer unterrichtet, der andere durfte ins Café und haben uns auch mit den Kaffeehausbesitzern angefreundet. Das war ein absolutes Highlight. Ich fand auch Albanien war ein Highlight, aber auch andere Länder. Ich fand auch Polen super, weil ich die Küche eben überhaupt nicht kannte. Und Norwegen
die
war
Natur
auch.
In Norwegen,
ja, die ja. Norwegen, die Natur war großartig, aber da haben wir dann nicht so gut gegessen. In Norwegen.
Also ich habe gerne eine Situation, die ich gerne, wenn man mich fragt, was würdest du nochmal erleben? Das ist eigentlich eine ganz banale Situation. Wir kamen so gegen 11 Uhr abends von Italien, kommen mit der Fähre in Igoumenitsa in Griechenland an. Und das Runterfahren der Fähre war völlig chaotisch, weil jeder halt fuhr, wie er wollte. Ne? In Schweden stehen 3 Leute bereit, um 20 Autos von der Fähre zu winken. In Griechenland, da waren nur 150 Autos drauf und jeder fährt, wie er will. Und dann fragen wir den Vermieter unserer Unterkunft, können wir denn irgendwo noch was essen? Und er sagt, ja klar, die Straße runter, da ist noch so ein Grillrestaurant offen. Wir kommen um 11:30 da rein mit 3 Kindern und sind willkommen.
Das war gar kein Problem. Ja, kommt rein, isst was. Es gab sogar noch eine andere Familie mit kleinen Kindern, die da saß. Um 11:30, 12:00. Und dann kriegst du da sofort das leckerste Essen und bist herzlich willkommen. Das kannten wir so nicht.
Kannten wir so nicht, ist gut. Da merke ich halt auch mal, wie so die Menschen aufeinander zugehen. Weil 2-3 Jahre her, da waren wir am Rhein unterwegs hier in Deutschland. Und dann sind wir abends in so einem, gibt es so pittoreske Örtchen am Rhein. Es war irgendwie 19 Uhr. Wir wollten was essen gehen. Dann haben wir gesagt, nee, Küche ist schon zu, 19 Uhr. Also, ja, aber haben sie nicht irgendwie was? Wir kamen auch, hier, guck mal, hier Kinder und, ne? Nee, ja. Zu. Ne? Dann wurden wir halt wieder weggeschickt. Und also, wenn ich dann das höre, ich meine, ja. habt ihr nicht irgendwie noch, ey, dann gib mir ein Stück Brot und ich weiß nicht noch, habt ihr noch, ne? Irgendwas. Also, ja. Seid doch kreativ, seid doch gastfreundlich, kommt doch auf uns zu. Ich meine, es ist ja war nicht so, dass diese Orte hier gerade irgendwie so komplett überbevölkert waren. Es war sehr wenig los. Also, es war jetzt auch nicht so, dass es so die Touristenmagneten waren. Also, ich dachte, seid doch froh, dass hier mal Gäste kommen. Aber das ist halt so eine kulturelle Geschichte. Das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Und dann werden einem so die Augen geöffnet, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist und ja, sieht total. So, wie geht das? Und das geht halt dann eben auch oftmals über diesen Kontakt mit dem Essen. Das ist ja ein ganz großes Thema.
Ja.
Fällt mir auch ein, jetzt erzähle ich noch ein bisschen. Meine Familie kommt aus China. Und da ist, also wenn man seine Zuneigung ausdrücken will, dann macht man es übers Essen. So, dann, ne, da wird dann jetzt nicht irgendwie, naja, in den Arm genommen wird man schon, aber dann wird halt ganz üppig gekocht und viel zu viel und so. Und das haben wir erlebt, als wir vor ein paar Jahren mal dann diesen chinesischen Teil der Familie besucht haben. Und also wir haben 2 Wochen lang nur gegessen. Also es war wirklich, und es war das feinste Essen überhaupt. Also jetzt nicht hier so Hühnchen süß-sauer, sondern es war halt einfach ein Traum. Also diese chinesische Küche ist so, so vielfältig und so viel mehr, als man hier kennt. Das war wirklich, also Wahnsinn. Und wir konnten auch uns alle gar nicht verständigen, weil wir, ist jetzt lange Geschichte, aber wir sprechen jetzt nicht fließend Chinesisch und die Familie spricht auch kein Englisch. Also wir konnten uns eigentlich gar nicht verständigen, aber über das Essen ging das. Wir hatten total viel Spaß. Wir haben uns hinterher gefragt, was haben wir denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wir haben keine Ahnung gehabt, aber es war die ganze Zeit Stimmung. Ne? Also frag mich nicht. Ne?
Und das ist genau das, dass man so zusammenkommt übers Essen und dann auch ohne Worte sich verständigen kann. Also wir hatten das zum Beispiel in Polen. Mhm. Wir waren südlich von Krakau erst und in Krakau sprechen die Leute schon Englisch, weil es sehr touristisch ist, aber südlich von Krakau sprach keiner Englisch, nichts, nada, mhm. kein Deutsch. Wir haben nur uns über diese Handys verständigt mit so einer Sprachsoftware. Mhm. Und aber wir waren auf so einem Bauernhof und der Vermieter kam dann jeden Tag rüber, hat irgendwas Kleines gebracht, was zum Essen. Einmal hat er für uns so einen riesen Topf gebracht, den wir über dem Feuer grillen durften und da haben wir uns auch erstmal völlig missverstanden, weil die Sprachsoftware auch manchmal Blödsinn erzählt hat. Er sagt dann immer, wollt ihr in der Autowerkstatt? Nee, nee, wir wollen eigentlich nur essen. Das war total. Aber da, wirklich, da sind wir auch übers Essen, haben wir uns ohne Worte verständigt. Das war toll.
Also, ja.
Wundervoll.
Welche Länder haben euch denn überrascht? Ich nehme jetzt schon an, ich ahne die Antwort, aber erzähl's doch nochmal.
Ja, eigentlich sind es die Länder, in denen man davor noch nicht war.
Ja.
Weil gerade was das Essen angeht, also dass man in Frankreich gute Austern bekommt und in Italien gute Pizza und Pasta, das ist dann sehr schön, aber es überrascht und verwundert einen nicht.
Aber kleiner Einschub, Sizilien haben wir auch noch tolle Erlebnisse gehabt, zum Beispiel, dass man da früher mit Meerwasser gekocht hat und wir auch jemanden kennengelernt haben, der dieses Meerwasser jetzt wieder reinigt und dann Spitzenköche verkauft. Das war mir auch neu, da gab es auch ganz tolle regionale Unterschiede.
Das stimmt, die gibt es auf jeden Fall. Nur in Ländern wie Polen oder Albanien, in denen man keine Ahnung hat, was da überhaupt gegessen wird, da ist die Aufregung und die Spannung natürlich am größten.
Genau, weil man einfach gar nicht weiß. Also, und wir haben da auch so viel gelernt über die Geschichte des Landes. Also in Krakau waren wir länger mal unterwegs mit so einem Food Guide und haben dann auch festgestellt, okay, die essen hier super Cremeschnitte und Torte, einfach weil die Österreicher lange einen Teil von Polen besetzt hatten. Also wieder sowas Geschichtliches. Und die Österreicher, dann kamen die Beamten mit den Soldaten gleich mit und dann wollten die ihr Kaffee aus da haben. So, und seitdem ist da diese tollen, süßen Dinge. Genau.
Ja, oder dass in Albanien bis vor kurzem in Tirana, der Hauptstadt, etwa 80% aller Restaurants italienisch waren, liegt eben an der sozialistischen Vergangenheit, die dazu geführt hat, dass viele Albaner nach Italien geflohen sind, dort in Restaurants gearbeitet haben, zurückgekommen sind, ein Restaurant aufgemacht haben. Das hat unsere Theorie, von der ich am Anfang sprach, dass man in den Küchen und Töpfen mehr lernen kann als aus vielen Schulbüchern, total bestätigt.
Ja, es ist ja auch so, also ich glaube, wenn du mal so die Menschen fragst, also Albanien hat ja so in den letzten Jahren dann nochmal so ein bisschen so einen kleinen Reisehype abbekommen, aber ich finde Albanien oder auch Polen, das ist unser Nachbarland, das haben so wenig Menschen auf dem Schirm und die, ich weiß nicht, wie habt ihr Polen wahrgenommen? Wo wart ihr da unterwegs? Also in Krakau in der Region? Und
südlich von Krakau, in Krakau, und dann sind wir hoch ans Meer gereist. Wie lange waren wir in Polen? 2-3 Wochen?
3 Wochen.
3 Wochen. Ja, es war super interessant, weil wir gemerkt haben, wir wissen geschichtlich überhaupt nichts mehr über Polen. Mhm. Wir haben das mal irgendwann im Geschichtsunterricht so ein bisschen gehabt, aber so richtig, dass Polen mal 2 Jahrhunderte von der Landkarte verschwunden war. Und daher der Spruch kommt, noch ist Polen nicht verloren, wusste ich nicht. Das haben wir dann gelernt bei einer Stadtführung in Krakau. Diese Geschichte unseres Nachbarlandes, ich meine, das ist ja wirklich nebenan, wir hatten das nicht auf dem Schirm und fanden das dann total spannend. Da auch, es sah auch ein bisschen ähnlich aus wie Deutschland.
Da. Ja, landschaftlich total. Und dann fährst du da über die Autobahn Richtung Norden und denkst immer wieder, okay, und hier sind ist die Generation unserer Großväter vor gar nicht allzu langer Zeit mit Panzern und Gewehren durchmarschiert.
Ja, das finde ich eh total, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt in Westdeutschland, also im Westen Deutschlands nicht aufgewachsen sind und nach Polen halt, also wir haben halt immer, von Köln aus bist du halt schnell irgendwo in Belgien, Holland, Frankreich und so weiter, ne, so, und die Orientierung Richtung Osten war halt einfach ein weiter Weg. Aber wenn ich mal so mich umhöre, waren halt unheimlich viele oder wenig Menschen in Polen. Dabei fand ich es immer total schön, also auch hier die Ostseeküste oder so, ne? Und dann gerade mit der Geschichte und so, also ich meine, das gehörte ja auch, oder das, wir waren ja quasi sehr eng verbunden. Das geht irgendwie so ein bisschen unter und ich finde es schade, dass man das so selten halt irgendwie mitbekommt. Deswegen finde ich es gut, dass ihr da wart und da auch mal so ein bisschen Zeit verbracht habe.
Ja, das hat uns auch total interessiert. Ich komme ja aus Aachen und ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm. Wir waren auch eher Richtung Westen orientiert.
Ja, war bei mir ganz genauso. Und ich glaube, das liegt auch einfach noch daran, dass die Generation unserer Eltern, für die war das hinter dem eisernen Vorhang lange Zeit. Und auch selbst als der weg war, war er in den Köpfen, glaube ich, einfach noch dahingehend da, zum Urlaub machen, fuhr man nach Frankreich, Italien, Spanien, aber doch nicht nach Polen. Ja. Das war einfach nicht in den Köpfen, immer noch nicht.
Ja, aber lohnt sich
auf jeden Fall. Total.
Auch essensmäßig. Das ist super.
Ja, habt ihr sonst noch irgendwie so einen Reisetipp? Weil du hast eben, Anna, schon angefangen. Ich kenne es halt auch, wenn man fragt, ihr wart so viel unterwegs und welches Land war denn das schönste Land? Dann fange ich dann immer an und sage so, ja, das war schön, das war schön, das war schön. Das war aber auch noch schön. So, und dann geht's weiter. Und ich finde, glaube ich, und das ist es ja auch, man muss immer das Beste aus dem Land machen. Ich glaube, jedes Land oder jeder Ort hat ja irgendwie was für sich. Und wenn man sich darauf einlässt und es eben nicht vergleicht, dann hat man immer eine schöne Zeit. Gerade, glaube ich, dann, wie ihr es seht, wenn ihr gerade so ein Jahr lang am Stück reist, dass man nicht anfängt zu vergleichen. Ach, guck mal hier, da, letzte Woche in dem Land war es noch viel schöner als hier und hier ist ja viel teurer und hier ist ja viel kälter, sondern dass man sich darauf einlässt, weil sonst, glaube ich, hat man auch keinen Spaß und keine gute Zeit.
Nein, und auch wenn man längere Zeit an einem Ort ist, man bleibt ja trotz allem nur an der Oberfläche. Also Griechenland haben wir in 2 Monaten wirklich relativ gut kennengelernt. Aber ich maße mir jetzt nicht an, ein Urteil über Polen fällen zu können, nachdem wir 3 Wochen dort waren. Oder auch in Schweden waren wir jetzt etwas länger als 4 Wochen. Aber das sind ja alles nur Einblicke, die wir haben. Und deswegen möchte ich nicht sagen, dieses Land ist so und das Land ist so.
Es gab überall die Highlights und das fanden wir auch toll. Jedes Land hat ja so seinen eigenen Charme. Und es ist so toll, dass wir in Europa auch so reisen können. Mhm. Also wir waren ja auch zum Schluss, wir waren in Schweden, wir wollten ja eigentlich in Schweden aufhören, beim Midsommar. Wir haben ja immer geträumt von Midsommernacht. Ich hatte ja immer diese komische Vorstellung, dass man immer im Midsommer in der Nacht da tanzt, aber die tanzen ja tagsüber, mittags um 12. War auch total toll und danach haben wir gesagt, sollen wir jetzt schon umdrehen? Und dann dachten wir, nee, wir sind noch nicht so weit. Und sind dann eben noch weiter nach Norwegen gefahren, da hatte ich auch überhaupt keine Ahnung von. Und wir waren geflasht von der Natur. Also sowas haben wir noch nie erlebt. Dass man dann irgendwie losfährt, auf einmal ist da wieder ein Fjord im Weg, muss man wieder die Fähre nehmen. Wir haben uns auch immer gewundert auf dem Navi, warum dauert das immer so lange, bis man da 300 Kilometer überwunden hat. Liegt einfach an den vielen Fjorden und der Natur des Landes. Und so hatte jedes Land seine Reize. Und klar, wir können viele Tipps für jedes Land geben.
Ja, ich glaube auch. Aber darüber berichtet ihr ja auch, ne?
Ja, genau.
In eurem Buch, ihr habt ein Buch geschrieben.
Genau.
Ihr habt einen Blog, sage ich. Ihr habt einen Blog.
Ja, wir haben einen Blog.
Ja. Und wir haben einen Podcast.
Ja, genau, da berichten wir über alle Länder, in denen wir waren. Und jetzt wohnen wir ja, wir sind ja noch nicht zurückgekommen nach Deutschland, sondern wir wohnen ja noch in Südfrankreich. Und dort berichten wir jetzt auch, was es hier an Essen. Wir können natürlich jetzt viel, viel tiefer reingehen, weil wir jetzt schon ein paar Monate hier sind. Da berichten wir auch, was gibt's hier zu essen, was ist die eine Dorfkneipe und finden tausende Geheimtipps und können auch mal ankommen ein bisschen.
Also wir führen das Ganze weiter auf unserer Webseite und im Podcast, dann kann man uns da folgen. Wir haben aber auch, weil uns da immer wieder Leute gefragt haben, wie dich ja auch, ne, was sind denn die Geheimtipps und so, haben mal so eine kleine Auswahl an absoluten Geheimtipps zusammengestellt, die man in keinem Reiseführer findet. Die gibt's bei uns auf der Homepage. Da kann man die sich holen.
Wir verlinken das alles mal in Shownotes, damit ihr auch, also nicht ihr, sondern ihr kennt's ja, sondern ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das auch finden könnt und da mal ein bisschen stöbern könnt. Ne?
Super gerne.
So, jetzt ist Ende der Reise quasi noch nicht in Sicht, weil ihr habt's ja schon gesagt, ihr seid jetzt in Südfrankreich gelandet. Wie kam's dazu? Und was sind so eure Pläne jetzt?
Ja, wir waren eben noch nicht bereit und es war so schwierig zu überlegen, gehen wir jetzt zurück nach Bayern, gehen wir wieder in dieses alte Schulsystem rein. Dann haben wir auch überlegt, ja gut, woanders hin in Deutschland, wussten wir jetzt auch nicht genau wohin. Und dann dachten wir, ach eigentlich, eine Sprache ist ja eh toll für Kinder, wenn die irgendwo mal sind und eine Sprache können. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben da so eine tolle kleine alternative Schule gefunden am Fuße der Pyrenäen und wir probieren das jetzt einfach nochmal aus. Wir lassen uns mal drauf ein. Das ist ja dann so richtig auswandern, so halb auswandern.
Ja, du pendelst immer noch
also
nach
ich pendel
Deutschland
immer noch.
Wegen der Arbeit. Und also wir haben uns einfach in Norwegen dann mal mit einem Glas Wein, es war taghell, abends um 11, auf den Felsen über dem Fjord gesetzt und sind mal so die ganzen Länder der Reise durchgegangen. Wo können wir es uns denn vorstellen? Weil wie gesagt, die Rückkehr nach Deutschland haben wir nicht gefühlt. Wir hätten in das gleiche Haus ohnehin nicht zurückgekommen. Und wo uns sich eigentlich alle am wohlsten gefühlt haben, war Griechenland. Aber wir dachten, okay, eine komplett neue Sprache für alle plus für ein fremdes Alphabet. Das ist eine Umgebung zu weit. Und dann sind wir eben in Frankreich hängen geblieben, weil wir uns auch nach dieser Reise eben nicht vorstellen konnten, in ein Land zu gehen, wo man gut essen und trinken kann. Und Norwegen, die Natur, fantastisch, aber das Essen, das Alltagsessen, es gibt diese Fine Dining Bubble, die ist sensationell, aber das Alltagsessen war so kompliziert.
Da haben wir das jetzt auch, wir hätten auch nach Spanien gehen können, das hat mich auch sehr gereizt. Wir haben das, war jetzt ein bisschen auch Zufall, aber die Gegend ist fantastisch. Wir finden es hier total schön, bei den Katara-Burgen. Ihr habt ja, du hast ja vorhin gesagt, dass ihr auch schon in Carcassonne wart. Weit entfernt von uns, es ist eine tolle Natur. Hier unser kleiner Ort hat zweimal die Woche frischen Markt. Wo es alles gibt, 10, 12 Restaurants, ist alles da.
So. Also ihr wohnt jetzt eher ländlich.
Ja, sehr ländlich.
Ja, das ist sehr, sehr ländlich. In Frankreich gibt es so Einstufungen der Regionen und wir wohnen, die als hyperrural, also hyperländlich gilt.
Trotzdem ist aber viel los. Also wie gesagt, zweimal die Woche, also
das
Markt.
Das ist keine Abregion. Die Menschen machen sich hier selber nett und wir haben es auch kulinarisch sehr interessant. Es sind ungefähr 1,25 Stunden sind wir am Mittelmeer. In die eine Richtung, in die andere Richtung, in einer Stunde Fahrzeit sind wir auf 1800 Meter in den Bergen. Region, wo diese beiden Dinge zusammenkommen, Meer und Berge, sind kulinarisch, finde ich, immer sehr, sehr spannend.
Ja. Ja, Mensch, das klingt ja toll. Das heißt, ihr wollt aber auch erstmal da bleiben und schauen.
Wir schauen gerade, wo es kann auch sein, zurückkehren. Ja. Wir haben natürlich auch noch, klar, Familie in Deutschland und alles. Also, wir sind da noch nicht am Ende der Reise. Wir sind noch offen. Genau.
Ja, das werden wir auf jeden Fall verfolgen, ne, auf eurem Blog und im Podcast. Und vielleicht nochmal als abschließende Frage, welches Gericht ist euch denn so spontan am ehesten in Erinnerung geblieben von euren vielseitigen Erfahrungen auf der Reise? Gibt's da was?
Soll ich anfangen? Ja, also ich muss sofort denken an die Ferme de la Rochotte im Burgund. Dort kocht seit über 20 Jahren Fred Menanger. Heute ist diese Farm-to-Table- und Nose-to-Tail-Geschichte ja überall, aber er sagt, er war damals eigentlich der Erste in Frankreich, der das gemacht hat. Und als Hauptgang gab es Fleisch. Das war ein gusseiserner Topf, der auf den Tisch gestellt wurde. Und darin waren verschiedene Stücke vom Geflügel und vom Schwein. Und ich habe noch nie so ein Fleisch gegessen, weil seine Geflügel werden 3 bis 4 Jahre alt, bevor die geschlachtet werden. Bis dahin haben sie ein sehr gutes Leben, essen gut und das ist fest, dieses Fleisch, das schmeckt nach was. Ich konnte nicht mehr, aber ich habe trotzdem alles aufgegessen, weil ich dachte, das wäre eine Sünde, dieses Tier, was für mich gestorben ist, hier jetzt dann auch von nur irgendwas zurückgehen zu lassen. Das hat mich tief, tief berührt, dieser Besuch und dieses Essen.
Ja, und ich denke auch an Albanien, wo wir auf dieser Farm waren, Mizi Izanave, das Feenland, wo wir da mittags saßen und ein Menü gegessen haben, irgendwie für 15 Euro, weil er hält es sehr, sehr billig, der Koch Altin Prenger, damit auch wirklich jeder kommen kann. Und es war alles selbst gemacht, diese Böreks gefüllt mit Schafskäse, eingelegte Okraschoten, Käse aus der Farm, Kuchen, alles, das Granatapfelsaft vorher frisch gepresst. Das fand ich einfach großartig. Und von Gerichten, die ich vorher nicht kannte.
Oder das Weingut Aslanis in Griechenland, wo eben unser Freund Anestis einen Besuch für uns organisiert hat. Und wir kamen da an und es musste spontan umgedeckt werden, weil es anfing zu regnen. Dann saßen wir im Weinkeller. Der Winzer hat einen fast 1 Meter langen Bluefish für uns gegrillt. Die Mutter hatte den ganzen Vormittag in der Küche gestanden, um die Vorspeisen zu machen. Und irgendwann kam so nebenbei raus, der Winzer hat heute Geburtstag. Und wir waren trotzdem als Gäste selbstverständlich eingeladen und haben da 2, 3 Stunden gegessen und getrunken. Das hinterlässt immer noch ein ganz warmes Gefühl.
Ja.
Mann, ja, vielen Dank. Klasse, dass ihr da wart und davon berichtet habt. Und ich finde es auch einen wirklich nochmal interessanten Zugang, sich das auch mal bewusst zu machen, dass man über die Küche ein Land erkunden kann. War mir persönlich gar nicht so bewusst. Ich habe es halt immer so mitgenommen. Aber da nochmal vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein drauf zu legen, finde ich total spannend. Ja, vielen Dank, Anna und Patrick, dass ihr zu Gast wart und über eure kulinarische Europareise berichtet habt. Und ich wünsche euch erstmal alles Gute. Wir hören voneinander und schauen, was ihr noch so treibt in nächster Zeit auf euren Reisen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne, danke dir.
Ja, vielen Dank, Anna und Patrick, nochmal für diese tollen Einblicke in eure kulinarische Europareise. Und wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine der weiteren Episoden. Oder schaut bei uns mal auf dem Blog vorbei, da gibt es ganz, ganz viele Reiseberichte, Reisetipps, Hinweise, Inspirationen, www.travelisto.net. Oder folgt uns auf Instagram. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.